ARD.
SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Das ist der Tristan-Akkord der Popmusik. Ist es jetzt ein G7 Sus 4 mit D im Bass? Ist es ein D7 Sus 4?
Ist aber
es
ohne Sahne, bitte.
Das ist quasi so das Ausplätschern vom Urknall.
The Magic Beatles-Effekt.
Wir sind hier, wir haben ein klares Statement. Jetzt geht's los, wir verändern die Welt.
Rigo soll ja eine ganz große Koryphäre gewesen sein in seinem Beruf.
Neigen Sie mir jetzt zur Trommel oder zum Becken?
Ich guck zuerst immer auf die Beine. You know I'll be
alright. Ich bin Frank König, hallo. Wir beamen uns heute 60 Jahre zurück ins Jahr 1964. Die Beatlemania grassiert weltweit. Die vier Jungs aus Liverpool machen Teenager ganz wuschig und einige sachverständige Menschen mit klarem Verstand, denen wird bewusst, hier ist etwas gekommen, um zu bleiben. Es ist kein vorübergehendes Pop-Phänomen, sondern eine musikalische Cash-Cow, die es zu melken gibt, wenn man das mit den Augen eines Marketing-Strategen beobachtet hat. Am 9. Juli 1964 kommt bei uns das dritte Beatles-Album, A Hard Day's Night, oder wie es in der Bundesrepublik heißt, Yeah, 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 A Hard Day's Night, raus. Sogar einen Tag vor der Veröffentlichung im Vereinigten Königreich. Und ganz neu, es gibt einen Film zum Album. Oder ist es umgekehrt? Der Film A Hard Day's Night hat am 6. Juli Premiere. Und bei uns heißt dieser Film dann seltsamerweise Yeah, Yeah, Yeah. Ich glaube, der deutsche Filmtitel sollte eine Provokation im Kalten Krieg sein. Die Beatles als Waffe der psychologischen Kriegsführung. Denn auch in der DDR wollten die Kids jetzt ihre Lebenslust rausschreien. Yeah, yeah, yeah. Oder yeah, yeah, yeah. Und siehe da, nur knapp anderthalb Jahre später soll damit wieder Schluss sein. SED-Generalsekretär Walter Ulbrich höchstpersönlich stellt sich den Beatles entgegen.
Dinge genossen, mit der Monotonie des yeah, yeah, yeah und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen.
Also, ich schweife ab, aber kurz gesagt, die Beatles, die konnte niemand aufhalten. Das Album beginnt mit dem Titeltrack und der beginnt mit einem Akkord, der die Welt der Musikwissenschaft bis heute in Atem hält. Zum ersten Mal kommen alle Kompositionen vom Songschreiber-Duo Lennon McCartney, beziehungsweise man könnte auch sagen von den Songwriter-Rivalen John Lennon und Paul McCartney. Und da sind auch abseits der ganz großen Hits echte Perlen dabei. Energiegeladene Rock, wie eben bei A Hard Day's Night oder auch bei Tell Me Why. Tell me why you cried and why you lied. Perfektionierter Satzgesang in der Ballade If I Fell. Und Folkrock gibt's auch, zum Beispiel bei I Should Have Known Better.
I should have known better with a girl like you. I'd always love everything that you do. And I do.
Yeah, I do.
Hey, hey.
Hey,
and I do.
Ich begrüße aus der SWR Musikredaktion Katharina Heinius, die das Beatles-Fähnchen auch in der übernächsten Generation hochhält. Hallo Katharina.
Hallo, hier ist das Fähnchen.
Und wir haben Gast Thomas Bugert, ist Musiker, Musikwissenschaftler und Musikjournalist und viele von euch kennen ihn natürlich schon aus der Quartofinia-Folge. Herzlich willkommen, Thomas.
Hallo, ich freue mich wieder bei der Arbeit zu sein.
Ich gebe es zu, ich bin Fan und für mich als Beatles-Fan ist natürlich jedes Album der Fab Four ein Meilenstein, aber hier ist ja auch eine gewisse journalistische Distanz gefragt und wir haben uns ja schon um so viele Beatles-Alben gekümmert. Online stehen noch die Folgen zu Revolver, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band und Abbey Road, haben wir in den Shownotes verlinkt, zuverlässig auf swr1.de. Vor allem das Spätwerk sticht ja durch seine Innovationsfreude und Musikalität heraus. Dabei werden die frühen Alben oft ein bisschen vernachlässigt, obwohl es ja eben die waren, die die Beatlemania erst ausgelöst haben. Dass erstmals alle Songs aus dem Hause Lennon McCartney sind, habe ich schon gesagt. Aber das Album setzt noch andere Maßstäbe. Film und Album eröffnen neue Marketingstrategien im Showbiz. Die Boyband ist geboren und A Hard Day's Night ist die Initialzündung für die Folk-Rock-Ära der 60er. Und ein Instrument steht dafür wie kein zweites. Die Rickenbacker 360-12, die George Harrison spielt, inspiriert viele Musiker, unter anderem die Byrds, die den Sound übernehmen. So klingt die Rickenbacker. Katharina, ein bisschen Geschichtsunterricht habe ich ja schon gemacht. Was war sonst noch los damals, 64, in der Welt und in der Musik?
Beginnen wir mit der Welt und ich würde beginnen im Jahr 1963, weil es da einige Ereignisse gibt, die eben auch noch darüber hinausstrahlen, eben ins Jahr 64 oder auch noch darüber hinaus. Martin Luther King spricht seine berühmte Rede I Have a Dream am 28. August beim Marsch auf Washington. Wir haben dann die Ermordung von John F. Kennedy im November, all das Ereignisse, die natürlich ins Jahr 64 reinstrahlen. 64 bekommt dann Martin Luther King den Friedensnobelpreis. Und in der DDR gründet sich das Jugendradio DT64, das ja dann auch Beatmusik spielen will.
Haben sie auch gemacht, aber das war den Parteioberen, die das selber ja mitinitiiert haben, dann doch ein Dorn im Auge damals mit dem ewigen Je, Je, Je. Wir haben davon ja gar nicht
und
schon
wie
gehört.
Das alles heißt. Ne?
Genau.
Genau. Und genau, nochmal einen kurzen Schritt zurück, gehen wir in die Musik. 63, im Oktober 63 spricht die Beatlemania aus, nach einer TV-Show, bei der die Beatles eben gespielt haben. Das kann man wirklich so festmachen. Da war der Hype dann sozusagen am größten und das strahlt natürlich noch ins Jahr 64. Wir haben dann 64. Im April kommt das Debütalbum der Rolling Stones. Also die Beatles schon mitten in der Beatlemania sozusagen.
War da nicht sogar ein Beatles-Stück drauf? I Wanna Be Your Man oder ist das
nur als Single? Genau, ist nur als Single. Es war nicht auf diesem Album drauf. Im Januar 64 starten wir in den deutschen Single-Charts mit Cliff Richard. Mit Rote Lippen soll man küssen, denn zum Küssen sind sie da. Wir haben viele Soundtrack-Alben im Jahr 64 in den deutschen Album-Charts auch. Zum Beispiel West Side Story. There's a place for us, somewhere a place for us zum Beispiel. Oder aus My Fair Lady. Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Und es kommt Mary Poppins als Disney-Film raus. Auch da ganz tolle Ohrwürmer mit dabei. Ein Löffelchen voll Zucker, bittere Medizin versüßt. Oder auch supercalifragilistisch-expialigetisch, dieses von den Durchchen durch. Also ich liebe diesen Film. Und Chim Chimri, Chim Chimri, Chim Chimri, es ist das Carmine Keras Glücksmelodie. Das ist so der Soundtrack, den wir da 1964 haben. Und da passen die Beatles mit A Hard Day's Night auch irgendwie rein.
Ist ja auch ein Soundtrack letztendlich.
Ja, ist ein Soundtrack und sie bilden ja auch den Zeitgeist damit ab.
Thomas, was war los bei den Beatles damals? Wie ist es eigentlich zu Hard Day's Night gekommen?
Ja, bei den Beatles würde ich gerne 1960 anfangen. Ich denke, das war ein unheimlich wichtiges Jahr, wo die in Hamburg gespielt haben, auf der Reeperbahn. 9 Stunden am Tag täglich und das nicht nur Konzerte, sondern auch wirklich Dienstleistungsmusik. Also die waren ja dazu da, quasi Leute in die Clubs reinzutreiben. Und das heißt, wir waren eigentlich immer am Anschlag, live-performance-mäßig. Und das war unheimlich wichtig. Dann haben sie auch, was auch unheimlich wichtig war, dass sie dann 1961 eine Single aufgenommen haben, die erste mit Bert Kempfert als Produktionsleiter. Ja. My Bonnie Over the Ocean, die war zwar eigentlich
in der Friedrich-Ebert-Halle
in Hamburg.
Da war ich drin, auf Hörerreise, habe ich besucht. Ich hatte an diesem heiligen Ort schon gestanden.
Der Spirit, gefühlt. Ja, den Spirit haben nicht so arg viele gefühlt. Also die Single war nicht wirklich erfolgreich. Aber wer sie gehört hat, oder war Brian Epstein in Liverpool, der sich daraufhin die Band angeschaut hat und gesagt hat, die will ich unter Vertrag nehmen. Schon mal allein dafür war die Single unheimlich wichtig. Und dann kam es auch 1962 zur ersten Aufnahme mit George Martin. Und ab da nahm der Wahnsinn quasi seinen Lauf mit der ganzen Beatlemania. Im Oktober 62 die erste Single Love Me Do rausgebracht. Im Januar Platz 2 in UK und Platz 1 in USA. Im Januar 1963 gleich die zweite Single Please Please Me auf 2. Platz in UK und 3. in USA. Dann die erste UK-Tour, dann das erste Album Please Please Me in 12 Stunden aufgenommen. Auch Wahnsinn. Dann ging es direkt weiter, April 63 die Single From Me to You, erster Platz in UK und als wäre das nicht zu toppen, im August 1963 gleich die nächste Love Me Do, Platz 1 in UK und USA. Im September die nächste Single, Platz 2. Dann im Oktober die Sunday Night at London Palladium Show mit 15 Millionen Zuschauern, Katharina hat es erwähnt.
Das ist die, nach der dann die Beatlemania so richtig ausgebrochen ist.
Ja, genau. Sie waren sogar am 4.
Das Pendant zu der späteren Ed Sullivan Show in den USA, wo es dann da rund ging, ne?
Ja, genau, da waren sie dann im Januar quasi im nächsten Jahr drauf. Vorher haben sie noch kurz das Album im November With the Beatles rausgebracht und im 20. Januar 64 Capitol Records, Meet the Beatles. Genau, im Februar waren sie 64 dann in der Ed Sullivan Show und haben die erste USA-Tour gemacht. Also Wahnsinn, was da innerhalb von so einer kurzen Zeit alles macht, das schaffen viele andere Bands in ihrer ganzen Karriere nicht.
Ja, und wir haben es vorhin in Vorbereitung des Podcasts ja überlegt, was das auch logistisch damals bedeutet. Ich meine, es gab Telefon und Post. Ja. Es gab keinen, noch nicht mal Fax. So eine Sache durchzuziehen in so wenigen Monaten mit Tourneen, Plattenaufnahmen, das ist alles die Logistik, die dahinter steckt.
Das ist ja auch der Grund, warum die Beatles zu dem Zeitpunkt dann auch irgendwann nach London gegangen sind, weil eben in London auch das britische Musikbusiness saß, die natürlich das Netzwerk auch hatten. Deswegen sind sie ja dann auch in dieser Zeit eben von Liverpool nach London gegangen.
Mhm. Ja, aber Thomas, dann war diese Idee Film und Platte und was ging da ab? Wie ist das in die Wege geleitet worden?
Ja, eigentlich ging es weniger um den Film zunächst. Es war irgendwie so, dass Capitol Records die Beatles in den USA vertrieben haben und die haben immer, weil sie gesagt haben, wir kennen das amerikanische Publikum besser, immer ein bisschen andere Versionen rausgebracht und United Artists wollten auch eine Platte in den USA rausbringen, durften es aber nicht aus vertraglichen Gründen. Dann haben sie gesagt, wir können kein Beatles-Album rausbringen, aber wir können ein Soundtrack-Album rausbringen und das heißt, wir brauchen einen Film. Und dann ging es sogar so weit, dass sie gesagt haben, unsere Plattenabteilung möchte das Soundtrack-Album in den Vereinigten Staaten vertreiben. Und was wir beim Film verlieren, bekommen wir durch diese Platte wieder zurück. Also der Film war ihnen im Prinzip völlig egal. Die Platte wollten sie rausbringen und der Film war dann Mittel zum Zweck und hatte auch im Endeffekt nur so ein Budget von 200.000 Pfund.
Mhm. Ja, und genau. Hat am Ende 30 Mal mehr eingespielt, als er gekostet hat.
Unfassbar,
ja. Dann, ja. War doch gar nicht so unerfolgreich.
Aber interessant ist ja auch A Hard Day's Night. Im Original heißt der Film so, das Album heißt so. Ein geflügeltes Wort, das es aber damals eigentlich noch gar nicht gab. Wie ist dieser Titel entstanden?
Ja, ich glaube, da gibt es auch wieder, wie so oft bei Beatles, unterschiedliche Sachen. Auf jeden Fall stammt er von Ringo. Die waren einfach den ganzen Tag unterwegs und er hat gemeint, oh, it's a hard day und hat dann gemerkt, dass es eigentlich schon Nacht war und hat dann das Night noch angehängt. Und irgendwie wurde so ein geflügeltes Wort und für den Film und für das Album gab es noch keinen Titel und irgendwie haben sich dann entschieden, dass das doch ein guter Titel wäre.
Da hat Richard Lester, der Regisseur des Films, dann letzten Endes drauf bestanden und gesagt, das ist unser Titel, ne?
Ja, weil es eben so ein geflügeltes Wort wahrscheinlich auch war zwischen den Beatles. Also ja, er wird Ringo zugeschrieben, aber John Lennon hat diesen Ausspruch auch schon in seinem Buch In His Own Right, eben was auch kurz vorher erschienen ist, kurz vor Hard Day's Night, aber was schon im Druck gewesen sein muss, als die Filmaufnahmen begonnen haben. Also es wird ja oft behauptet, Ringo hätte das während der Filmaufnahmen gesagt, nach einem Drehtag. Mhm. Aber da John Lennon das eben schon in seinem Buch auch verwendet, in der Geschichte von Sad Michael, da schreibt er nämlich, he had a hard day's night that day. Das ist das Zitat und er taucht eben da schon auf und deswegen sehr unwahrscheinlich, dass es erst bei den Dreharbeiten so war. Aber sie haben, glaube ich, diese Dinge gerne von Ringo angenommen und er wird ja auch als der Witzige, der Spaßvogel, wir kommen dann gleich noch auf die Filmrollen dargestellt, aber in dem Fall passt es wohl wirklich. Sie haben das einen sogenannten Ringoismus genannt, eine Wortverdrehung.
Ja, gibt auch einen echten Fachbegriff dafür, ne? Ein Malapropismus.
Also ich finde Ringoismus ist einfacher, ich würde dieses Wort gerne dafür, oder ein Frankieismus, du machst es ja auch ganz gerne.
Was? Ringo soll ja eine ganz große Konifere gewesen sein in seinem Beruf.
Genau, haha. aber das Interessante hier auch an dieser Zeile ist, dass der Song aufgrund dieser Zeile entstanden ist und aufgrund, dass Richard Lester eben diese Zeile auch für den Film ausgewählt hat, weil eigentlich waren die Beatles beauftragt, 7 Songs für den Film zu schreiben, ohne das Drehbuch zu kennen. Ja? Und die Songs sind dann nachträglich eben von dem Drehbuchautor Alan Owen in das Skript, in das Drehbuch eingefügt worden, außer Hard Day's Night. Also das war sozusagen der einzige Song, der tatsächlich aufgrund dieser Zeile entstanden ist. John Lennon hat ihn geschrieben, angeblich in einer Nacht.
Ja.
Das war sozusagen der einzige, der wirklich für den Film direkt entstanden ist.
Ja, und ich glaube, es waren ja auch die ersten Kompositionen, die geschrieben haben, so als Auftragskompositionen quasi, wo sie sich nicht zusammengesetzt haben und gesagt haben, ich habe hier eine Idee, sondern wo klar war, wir brauchen Songs in dem Stil für einen Film eben.
Ja. Und das haben sie gut, super hingekriegt. Das war auch ein bisschen der Ehrgeiz dieses Songwriter-Rivalen-Duos, kann man ja sagen. Denn da war es ja schon so, dass sie immer gewetteifert haben, wer die nächste Nummer 1 schreibt. Und sie haben ja auch mal beschrieben, dass sie sich da an den großen Songwriter-Persönlichkeiten, die für andere geschrieben, orientiert haben.
Griffin und King ja, zum Beispiel. Ja. Also sie haben praktisch gemerkt, dass oft Songwriter im Duo schreiben. Oder wenn sie erfolgreich sind, eben Leiber und Stoller, Griffin und King, dass die immer im Duo auftauchen, auch auf den Platten. Sie haben sich immer ganz genau die Plattenhüllen angeguckt und haben geguckt, wer steht eigentlich als Autoren dahinter. Und da waren es halt oft Songwriter-Duos. Deswegen haben sie beschlossen, auch ein Duo zu sein und die Songs zusammen zu veröffentlichen. John Lennon hat sich aber in dieser Zeit hier gerade 63, 64 immer selber noch als Kopf der Band gesehen. Er hat so ein bisschen die Bandleader-Funktion für sich genommen, weil er ja derjenige war, der The Quarrymen gegründet hat. Zu denen ist dann erst Paul McCartney dazugestoßen, später dann George Harrison und Ringo kam ja erst in Hamburg dazu. Deswegen war praktisch so vom Bandgefüge her John derjenige, der die Rolle des Bandleaders für sich beansprucht hat. Und man sieht auch auf diesem Album, dass John Lennon eben 4 Songs alleine geschrieben hat für dieses Album und McCartney nur einen einzigen Song. Also da ist auch noch das Ungleichgewicht.
Wobei Songideen schon auch einige von ihm
sie
kamen.
Ja, und sie haben auch viele, viele Songs zusammengeschrieben. Aber wenn man wirklich in die Songs reingeht und guckt, welcher Song von wem stammt, dann ist es so, dass die Alleinautorenschaft bei 4 Songs eigentlich bei John Lennon liegt und nur bei einem einzigen Song bei Paul McCartney. Und die anderen haben sie sowieso auch zusammengeschrieben. Aber da sieht man so die Machtverhältnisse, die eben da noch vorrangig waren, die später komplett anders waren. Also wenn man sich die Get Back-Dokus anguckt später, dann 69, wo dann Paul McCartney die Führung der Band übernimmt, das war hier noch ein bisschen anders.
Und ganz interessant, die erste Aufnahme zu dem, was später das Hard Day's Night Album werden sollte, war Can't Buy Me Love. Und die ist gar nicht in den Abbey Road Studios ursprünglich entstanden, die erste Version, Thomas.
Ja, es war die erste, die eigentlich, ich glaube auch die einzige, die außerhalb von England aufgenommen wurde, in Paris. Die Band hat im Hotel residiert, in einer Suite mit eigenem Flügel und da auch Songs geschrieben und sie waren eigentlich für Live-Konzerte da, mussten leider, muss man sagen, noch so ein paar Aufnahmen absolvieren, weil die deutsche Plattenfirma gesagt hat, wir brauchen unbedingt deutsche Versionen davon.
Sie liebt dich, je, je, je.
Genau, für den deutschen Markt.
Komm, gib mir deine Hand.
Ja. Da ist es, das je, 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 das Verpönte. Sie liebt dich.
Genau, das haben die im Prinzip schnell abgefrühstückt, die waren ja auch live erprobt und hatten dann noch so ein bisschen Studiozeit übrig und da hatten sie dann gesagt, okay, wir machen so eine erste Version von Can't Buy Me Love, nehmen wir mal auf.
Klingt so.
Unfassbar treibender Bass.
Die Chöre sind weg hinterher.
Ja.
Ja, man hört dann auch unheimlich, wo die herkommen, aus diesem Blues und Blues-Jazz-Sachen mit so Stops zwischendrin. Das hat dann alles noch mitgespielt. Ich glaube, die waren ja auch ein großer Fan von Sinatra, der da auch noch mit reingespielt hat anscheinend bei der Komposition.
Ja. Spannend zu hören, wie sowas ursprünglich mal klang. Gibt es auf der Anthology-Scheibe der Beatles zu hören, auf der ersten. Das Album ist dann in den Abbey Road Studios aufgenommen worden. Kommen wir später noch zu den Produktionsumständen.
Kleine Anmerkung aus der Produktion. Ja, liebe Beatles-Nerds, ich weiß, was ihr denkt und ihr habt recht. Natürlich sind das nicht die Abbey Road Studios, sondern die EMI Studios in der Abbey Road. Dass die Abbey Road Studios heißen, das ist erst seit dem legendären Abbey Road Album der Beatles so. Also 1969, bitte das zu entschuldigen.
Aber dann, wie das oft so war, eben, Thomas hat es vorhin schon erwähnt, in den USA ganz anders erschienen. als von der Titelabfolge als in England, einfach weil in den USA eben dieser Soundtrack da noch mit drauf war. Ne? Ich glaube, da waren dann noch orchestrale Stücke drauf, die George Martin von den Stücken noch aufgenommen hatte und so weiter.
Genau, soweit ich weiß, war das ja quasi ein Soundtrack-Album. Das ja, heißt, genau. Diese anderen Stücke mussten da quasi auch drauf, weil sonst wäre es ja kein Soundtrack-Album gewesen.
Den SWR1 Meilensteine Podcast gibt es auch in der ARD Audiothek und wer ihn dort abonniert, verpasst keine Folge. Katharina, warum ist A Hard Day's Night für dich ein Meilenstein?
Für mich ganz persönlich ist A Hard Day's Night ein Meilenstein, weil auf diesem Album die pure Beatles-Magie rüberkommt, für mich. Also ganz roh in seinem Urzustand. Ja. Es ist frisch, es steckt voller Zeitgeist. Es ist noch nicht so verkopft wie die späteren, die ich auch sehr liebe. Also das Weiße Album oder Sgt. Pepper oder auch Revolver, das Zwischenalbum. Also liebe ich total. Aber eben, die sind verkopfter als dieses Album. Und das ist so schön. Schön einfach und genial zugleich. Und das hat so eine jugendliche Freude an dem, was sie tun. Mhm. Also das spürt man so, dieser
Live-Aspekt.
Ja, und dieses Leidenschaftliche für Musik. Und es sind wirklich tolle, einfache und gleichzeitig sehr, sehr wirkungsvolle Kompositionen. Und man spürt in diesem Album, wo es möglicherweise, wir wissen es natürlich jetzt, aber wo es möglicherweise noch hingeht, nämlich, dass sie musikalisch echt eine geniale Band sind.
Übrigens, dieser Anfangsakkord, ne, der macht das gleich zu Anfang schon klar, dass das eine geniale Band ist. Schon allein an diesem Titelsong lässt sich so viel erklären, dass ich gar nicht weiß, wo wir am besten anfangen. Also, wie wäre es mit dem Anfang? Die Geschichte um den Namen von Film, Album und Song haben wir schon erzählt. Wie auch immer es genau war, es war Ringos lakonischer Wortwitz, dem das zu verdanken ist, dass es diesen Titel gibt. Aber wie ist der Song dann entstanden, Katharina?
John Lennon ist mit dieser Zeile nach Hause gegangen und hat über Nacht, so sagt es die Legende, eben diesen Song geschrieben und kam am nächsten Tag, das war der 16. April, zurück ins Studio mit einer Karte für seinen Sohn Julian und auf der Rückseite von dieser Karte, weil Julian hatte kurz vorher Geburtstag, seinen einjährigen Geburtstag, und auf dieser Rückseite von dieser Karte stand der Songtext zu A Hard Day's Night. Und die Journalistin Maureen Cleave, die hat das mal ganz schön beschrieben. Die war nämlich mit im Studio mit den Beatles und John Lennon muss reingekommen sein, eben mit der Idee von Hard Day's Night. Und sie standen im Kreis zusammen und John hatte diese Textzeilen und summte erst so ein bisschen vor sich hin und hat die Melodie und den Text. Und sie merkte dann, wie so die anderen so mitnicken und mitwackeln. Und dann daraus innerhalb von wenigen Minuten ein Song entstanden ist, weil jeder seine Rolle eingenommen hat. Jeder hat dann versucht, dazu zu spielen. Die Akkorde waren klar. John Lennon hat das auch auf seiner Gitarre kurz angespielt. Und innerhalb von 3 Stunden war dann dieser Song im Kasten.
Irre.
Und das meine ich auch mit Beatles-Magie, weil sie eben auch als Team, als Gruppe, die haben sich so gut verstanden, die wussten genau, wie die Klangvorstellungen eben auch von John waren. Und die Idee war ja auch, einen Opener zu schreiben mit einem markanten Opening. Deswegen dieser Akkord, wir werden noch drüber sprechen. Aber sie wussten, sie müssen als Band kraftvoll sein und sie müssen eine Nummer machen, die nach vorne geht, die auch gleichzeitig noch einen Unterschied macht zu den anderen. Und das schaffen sie hier an der Stelle. Mhm. Und sie wussten genau, als Lennon mit dieser Idee reinkam, wie er möchte, dass es klingt. Und sie haben es gemeinsam zu viert umgesetzt. Und das finde ich, das ist diese Beatles-Magie.
Bevor wir jetzt diesen ikonischen Akkord analysieren, sollten wir über das Instrument reden, welches im Song und Teilen des Albums so dominant ist und eben auch diesen Akkord so dominant macht. Es ist der feuchte Traum vieler Gitarristen. Nicht ganz billig, aber unverwechselbar. Die Rickenbacker 360-12, eine halbakustische E-Gitarre mit 12 Saiten. Eher ungewöhnlich bei Stromgitarren. Hier setzt George Harrison Soundmaßstäbe, Thomas, das kann man wirklich so sagen, ne?
Ja, auf jeden Fall, wir werden uns drüber unterhalten, welche das genau waren, aber auf jeden Fall kann man sagen, diese Rickenbacker war auf jeden Fall insofern eine wahnsinnig neue Das Instrument war es auch ein Instrument, was mit 12 Saiten quasi war, eine Gitarre, die auch spielbar war für alle Leute, weil einfach die Saiten enger zusammen waren als bei anderen Gitarren. Und das heißt, es war einfach, man musste sich nicht groß umstellen, konnte einfach da direkt mit spielen und einfach durch diese 12 Saiten hat die so ein Wahnsinns-Obertonspektrum, das man auch quasi bei diesem Eingangsakkord schon hört, was den Sound auch da maßgeblich mitprägt.
Harrison hat die Gitarre übrigens schon vor A Hard Day's Night eingesetzt. Ein paar Wochen zuvor kam nämlich die Single I Call Your Name raus und da kann man die Rickenbacker schon sehr gut hören. Und ganz spannend ist ja die Geschichte, wie die Beatles überhaupt an diese Gitarre gekommen sind, denn das Ganze war gerade erst neu rausgekommen, eine echte Innovation. Es war ein Prototyp, Thomas.
Ja genau, es war ein Prototyp und es war eigentlich eher Zufall auch, dass der zu den Beatles kam. Die haben ihn auf ihrer bereits erwähnten USA-Tour in einem Hotel gesehen, es war eine Ausstellung. Und eigentlich kam der Chef von Rickenbacker auf John zu und wollte sie ihm zeigen oder empfehlen. Er fand sie aber nicht so gut. Aber George Harrison fand sie total cool und hat sie dann gleich mitgenommen.
Ja.
Und dann schön, auch schöner Marketing-Impuls hier von dem Chef von Rickenbacker.
Ja,
ne?
Genau.
Die der erfolgreichsten Band der Zeit in die Hand zu drücken und sagen, hier, spiel mal.
Ja, vor allem stellen wir das so vor, eine Ausstellung, gehst du in die Hotellobby, steht da in so einer Vitrine eine Rickenbacker-Gitarre und die so, ey, guck mal.
Wen wundert's, dass sie da gerade steht, wenn die Beatles einchecken?
Komischerweise ist mir das noch nie passiert. Ich weiß nicht warum.
Aber man kann sagen, es hat gut funktioniert, die Marketing-Idee.
Ja, und dieser Signature-Sound also entstanden nicht ganz durch Zufall, sondern da war schon ein gewisses Marketingkalkül dahinter. Und natürlich nicht nur der Anfangsakkord von A Hard Day's Night ist ikonisch, auch dieses Solo klingt eben, wie es nur mit einer Rickenbacker-Gitarre klingen kann in A Hard Day's Night. Ganz klar, 12-Saiten-Gitarre, dann die tiefen Saiten sind ja in der Oktave gestimmt, ne? Sodass dass dadurch dieser spezielle Klang entsteht und bei den hohen Saiten, einfach weil sie nie hundertprozentig genau gleich gestimmt sind, entsteht so ein leichter Chorus-Effekt und das macht es halt so magisch irgendwie, das, dieses, diesen Twang, den die hat. Ne?
Das schillert. Ja, auf jeden Fall. Genau, schillern ist so das Wort vielleicht.
Und an dieser Stelle, wenn ich hier kurz einhaken darf, passiert noch was Besonderes. Und zwar ist dieses Solo in Half-Speed aufgenommen. Das heißt, George Martin hat die aufgenommenen Spuren, die sie schon hatten, in dem Moment auf das halbe Tempo reduziert und sie haben in halber Geschwindigkeit und auch von der Oktave her eine Oktave tiefer dieses Solo, also das Klavier, was an dieser Stelle kommt und die Gitarre eingespielt und dann wieder gepitcht. Also sie haben es dann wieder schneller abgespielt mit dem Band. Und das ist hier das, und das macht auch diesen leichten Chorus-Effekt hier an dieser Stelle aus. Und da möchte ich auch ganz kurz auf das Recording eingehen, weil das nämlich auch besonders ist bei A Hard Day's Night. Sie haben für die Alben vorher immer im Zweispurverfahren aufgenommen. Ja, das heißt, sie hatten zwei Spuren zur Verfügung, mit denen mussten sie klarkommen. Auf der einen Spur haben sie meistens die Musik aufgenommen und auf der zweiten Spur die Stimmen.
Das, genau, ursprünglich das war das, in Mono.
Genau, in Mono. Mhm. Das war so das Prinzip. Und hier beginnen sie mit der Vier-Spur-Aufnahme. Das heißt, sie haben vier Spuren zur Verfügung, wo natürlich auch viel mehr möglich war. Und George Martin hat mal gesagt, das war wie ein Quantensprung nach vorne in der Aufnahmetechnik. Weil vorher war es so, dass man möglichst viel live einspielen musste, auch als Band zusammen. Und jetzt konnte man so sogenannte Overdubbings auch machen und man konnte sich auch mal beim Solo verspielen, weil man konnte es ja nochmal neu aufnehmen. Auf den ersten Track hat man den Rhythmus aufgenommen, live eingespielt, Drum, Bass und Gitarre. Auf die zweite Spur hat man oft nochmal die Lead- und die Rhythmusgitarre draufgespielt. Auf die dritte Spur hat man dann die Stimmen aufgenommen. Den Gesang und die vierte Spur hat man genutzt, um sogenannte Overdubs dann nochmal zu machen. Und so ähnlich war es auch bei Hard Day's Night. Hier haben sie die erste Spur genutzt und haben das live eingespielt als Band, die Basis. Sie haben sich bei Hard Day's Night exakt 9 Versuche gegönnt. Also bei Take 9 haben sie gesagt, okay, der ist so gut, den nehmen wir jetzt als Basis-Take, rein instrumental. Und auf die zweite Spur haben sie dann die Gesänge von John und Paul aufgenommen. Auf der dritten Spur haben sie dann nochmal Gesänge aufgenommen. Mhm. Und dieses Overdubbing war besonders. Ich war ein bisschen schockiert. Also nicht nur ein bisschen, ich war maßlos schockiert in der Vorbereitung gestern, als ich in meinem großen Beatles-Recording-Buch nachgeschaut habe, wie sie es denn gemacht haben. Also Overdubs, vielleicht doch mal kurz zur Erklärung, spielt man dann auf die Tonspuren, die man dann schon aufgenommen hat. Also entweder
man spielt
Gesang,
mit sich selbst.
Man spielt mit sich selbst, genau. Und wir würden das heutzutage mit Kopfhörer machen. Klar, wir kriegen dann die Musik, die Spuren auf Kopfhörer.
Wie
und
jetzt hier bei der Einstein-Produktion auch.
Ja. Genau. Das war damals noch nicht üblich. Sie hatten einen großen Speaker, Lautsprecher im Studio stehen. Der war ungefähr so schrankgroß, der White Elephant. Und der stand praktisch gerade zum Mikrofon. Mhm. Und dieses Mikrofon, man hat die tote Seite vom Mikrofon Richtung Speaker gestellt.
Tote Seite heißt die Seite, die nicht aufnimmt.
Genau. Ja. Mhm. Und auf die anderen Seite hat man die Musiker verteilt. Also ich versuche das jetzt mal zu simulieren hier im Studio. Die kleine Rasse. Und die würde ich jetzt mal overdubben über A Hard Day's Night, über den Song. Also so wie es die Beatles auch gemacht haben. Sie haben ja dann die Tracks zugespielt bekommen über den White Elephant, den großen Speaker. Ich habe hier so eine kleine schwarze Bluetooth-Box, die eine
Miniaturausgabe.
Eine Miniatur.
Eine schrankgroßen Lautsprecher.
Genau. Und habe das so positioniert zum Mikrofon, dass dieser Speaker eben auch auf der toten Seite des Mikrofons steht, also es eigentlich nicht mit aufgenommen werden soll, aber ich hier vor dem Mikrofon die Rassel aufnehmen soll. Und das klingt dann so.
Aus der Ferne.
Ja. Und es ist natürlich so, dass dieser Speaker auch auf das Mikrofon übertragen wird.
Also das klingt wie aus der Ferne, irgendwo steht was. Ne?
Ja, aber dadurch nimmt das Mikrofon natürlich nicht nur die Rassel auf, sondern eben auch den Speaker. Und dadurch gibt es immer wieder eine Überlagerung der Takes, die sie schon aufgenommen haben.
Und dadurch entsteht so ein unterschwelliges Schwirren.
Ja, so ein Phaser-Effekt. Ja, ja. Ich finde auch, dass dieser Sound auch diese frühen Beatles-Aufnahmen charakterisiert. Also man hört das richtig, dass manchmal das Becken von Ringo gar nicht so richtig raus zu
eruieren. Man hört keine Anschläge mehr,
es
schwirrt
genau,
einfach.
Ne? Weil das eben ganz oft durch dieses Overdubbing auch wieder überlagert wird.
Mhm. Aber ist das nicht verrückt? Ich meine, da würde man doch heute sofort auf die Idee kommen, warum um alles in der Welt haben die keine Kopfhörer getragen?
Ja, das war nicht üblich. Das war nicht üblich und zwar war das deshalb nicht üblich, weil George Martin eben aus der Klassik kommt. Mhm. Und ein Orchester spielt auch live ein und ohne Kopfhörer.
Ja.
Und so hat er eben auch die frühen Beatles-Alben produziert, nämlich live eingespielt ohne Kopfhörer. Aber das macht halt auch diesen Beatles-Sound dieser frühen Platten aus, finde ich. Also das darf man schon auch wertschätzen, dass sie es so gemacht haben.
Mhm. Ja, ich glaube so generell diese Vierspur-Technik war wirklich magic. Man kann sich diesen Impact, glaube ich, heute gar nicht mehr so richtig vorstellen. Es war, bis dahin mussten ja Bands im Studio, was sie gespielt haben, alles live einspielen. Und das war das erste Mal möglich, dass man quasi Musik Sound designen konnte.
Ja.
Und das heißt, man konnte einfach Sachen nacheinander aufspielen und es muss gar nicht live umsetzbar sein, was dann später sich immer mehr gesteigert hat. Aber ja, ich glaube, das war der Anfang davon.
Na, ich kann mich erinnern, auch noch bis in den 80er Jahren waren wir stolz, wenn wir einen Vierspur-Kassettenrekorder hatten.
Auf jeden Fall.
Weil man damit tolle Sachen machen konnte. Und heute stehen wir da und jeder hat auf seinem Computer praktisch unendliche Spuren. Man kann das alles überhaupt nicht mehr ausnutzen. Es ist unfassbar, was man sich damals hat einfallen lassen müssen. Und dafür muss ich sagen, auch wenn diese kleinen Geheimnisse, die Katharina jetzt verraten hat, da sind, es klingt ja trotzdem unglaublich griffig.
Wahnsinn, ja.
Ja. Ah, herrlich. Hochinteressant. Kleiner Ausflug in die Produktionstechnik mit Katharina. Man muss dazu sagen, vielleicht noch zur Aufnahmetechnik, wenn ihr euch fragt, warum die Beatles-Platten so komisch im Stereo klingen, dass man auf der einen Seite fast nur Gesang hört und auf der anderen Seite eben die Band. Das liegt eben genau daran, dass sie versucht haben, aus Monomixen Stereo-Mixe herzustellen. Das Ping-Pong-Stereo oder Fake-Stereo wird das genannt. Das war noch kein vollständiges Stereobild, wie wir das heute kennen, sondern einfach einfach das, der Versuch, diese Monoaufnahme etwas aufzupimpen in eine etwas räumlichere Variante. Nur falls ihr euch wundert, warum die eigentlich immer so klingen, als wenn auf einer Seite die Karaoke-Version des Songs drauf ist. Ich hatte es erwähnt, natürlich hat die Rickenbacker 360-12 einen unglaublichen Impact gehabt, dieser Prototyp. Da wusste der Herr Rickenbacker und seine Firma, die wussten ganz genau, was sie tun, wenn sie das den Beatles in die Hand geben. Mhm. Denn schon bald hat es den Sound des Folkrock der 60er geprägt, wie kaum ein anderes Instrument. Sehr gut zu hören, zum Beispiel bei den Birds und Tambourine Man. Die Birds mit dem Tambourine Man und dem charakteristischen Sound der zwölfseitigen Rickenbacker. Und natürlich ist es nicht bei Roger McGuinn und den Birds geblieben. Auch viele andere Gitarristen haben danach diesen Sound gehabt und diese Gitarre gespielt, Thomas.
Ja, zum Beispiel Jeff Buckley, Mike Campbell, Tom Petty vorneweg und John Mayer, Carl Wilson und viele andere haben diesen Sound quasi sich zu eigen gemacht oder einfach mit den Folkrock-Sound geprägt.
Ja, so. Den charakteristischen Gitarrensound von der Hard Day's Night haben wir jetzt besprochen. Er ist auch ein großer Teil des geheimnisumwobenen Anfangsakkord. Wir haben ihn jetzt schon ein paar Mal gehört. Hier ist er nochmal. Den Rest vom Song, den kennen wir ja eigentlich. Generationen von Musikerinnen, Musikern und Musikwissenschaftlern brüten seit damals über das Geheimnis dieses Akkords. Da die erste Seite des Albums ja der Soundtrack zum Film ist, erklärt sich auch, was Produzent George Martin zu diesem Intro gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, wir wussten, dass A Hard Day's Night sowohl den Film als auch die Soundtrack-LP eröffnen würde. Also wollten wir einen besonders starken und effektiven Anfang. Der schrille Gitarrenakkord war der perfekte Start. So, und was macht diesen Akkord jetzt so besonders? Wir brauchen euer geballtes Fachwissen. Katharina, leg mal los.
Ja, das ist der Tristan-Akkord der Popmusik.
Also, Wagnerianerin hier.
Ja, es gibt etliche Abhandlungen über Wagners Tristan-Akkord und eben, also wie der sich einfügt, wie der aufgebaut ist, in welchem harmonischen Zusammenhang der steht. Und das ist eben auch genau hier diese Frage. Und das Schöne ist eigentlich, dass Paul und John beide auch irgendwann mal gesagt haben im Interview, sie wissen eigentlich gar nicht mehr so genau, wie sich der zusammenbaut. Und deswegen ist die Legendenschreibung umso größer. Ist es jetzt ein G7 Sus 4 mit D im Bass? Ist es ein D7 Sus 4? Ist
aber
es
ohne Sahne bitte.
Ja, oder ein D7 Sus 4 mit A im Bass, ein F at 9 oder ein F6 at 9 mit A im Bass. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche und wirre Ideen, was dieser Akkord alles sein kann. Ich glaube, am wichtigsten ist, dass dieser Akkord seine Funktion gerecht wird, nämlich ein prägnanter Opener zu sein und eben dadurch auch markant für das Album, für den Film. Genau das, was du eben angesprochen hattest, was ja George Martin auch wollte. Und wir können uns die Unterschiede vielleicht mal ganz kurz auf der Gitarre anhören. Der Unterschied ist eigentlich nicht groß. Also ein G7 Sus 4 mit D im Bass wird relativ einfach gegriffen im ersten Bund in den unteren beiden Seiten.
Ja, jetzt muss ich was dazu sagen. Jetzt hat sich Katharina ja die Gitarre geschnappt.
Ach so.
Ne? Aber ich habe gestern gesagt, du, ich habe das mal ausprobiert. Das ist einfach hier, wenn du ein F greifst, die unteren beiden Seiten im ersten Bund.
Dann spiel mal.
Dann habe ich gesagt, ich habe das einfach so ausprobiert. Und jetzt höre ich, dass sich etliche Musikwissenschaftler Gedanken drüber gemacht haben.
Klingt super, oder?
Ja, ist von hier.
Aber wie auch immer, vielleicht ist das ja auch
es
geil.
Gibt noch die zweite Version.
Die
im Songbook, also im Beatles Complete Songbook. Die fand ich irgendwie total wirr, weil die klingt ehrlich gesagt gar nicht so, wie ich es greifen würde. Das war irgendwie so ein verkrüppelter C-Dur mit G-Dur-Akkord. Ich kann es gar nicht wiedergeben.
Nein, der klingt viel zu offen.
Also ich finde auch, das klingt überhaupt nicht nach diesem anderen. Die andere Möglichkeit, die es noch gibt, ist der D7 Sus 4. Der klingt in etwa so.
Das ist aber auch nicht.
Es ist auch nicht richtig. Der klingt mir auch zu rund, ehrlich gesagt. Also ich wäre auch in dieser G7 Sus 4 mit D im Bass Version, der sehr offen klingt. Aber es ist wirklich, also man kann sich darüber streiten und ich glaube auch wirklich, es geht nicht an dieser Stelle darum, welcher Akkord genau gespielt wird. Und sondern es geht vielmehr darum, wie er klingt.
Ja, ich glaube, das ist auch, für mich ist er auch weder funktional und gar nicht in so ein Akkordsymbol zu packen, sondern für mich ist es eher so ein Sound, der quasi durch die ganze Band entsteht, weil es sind ja unterschiedliche Leute, die unterschiedliche Sachen spielen und der Gesamtsound ist da und es ist für mich eigentlich weniger, wie gesagt, so ein Funktionsding zwischen Spannung und Entspannung, wie man es so gerne in der Musik hat, sondern eher so ein Sound von einem Urknall, was eigentlich auch für den Anfang von so einem Film wahnsinnig gut ist und auch für so ein Album, der einfach sagt, wir sind hier, wir haben ein klares Statement, jetzt geht's los, wir verändern die Welt.
Ja.
Und im Endeffekt ist dieser ganze Song für mich auch, also Hard Day's Night, wir sprechen ja immer noch drüber, ja, quasi reingebaut in diesen Sound. Weil wenn man ganz sich das Ende anhört von dem Song.
Hatten wir ja vorhin schon.
Ne? Genau, dann plätschert es quasi so aus. Das ist quasi so das Ausplätschern vom Urknall. Ja. Wenn man sich nur den Anfang anhört, den Song weglässt und hinten weiterhört, ist es ein Sound und da ist quasi der Song mit eingebettet. Und das ist im Endeffekt auch das, was, glaube ich, das Album ausmacht und später auch die Beatles, das einfach eine Mischung aus Komposition ist, wo wir vielleicht noch gleich drüber reden, und einfach Sound.
Ja.
Und
ja,
dieser Sound ist quasi, glaube ich, auch nur kreierbar durch diese Vierspurtechnik, weil die ja auch die Instrumente dann mit unterschiedlichen Spuren aufnehmen konnten und danach den im Mix so abmischen, dass er genauso klingt, wie er jetzt klingt.
Mhm. Und wir haben ja die Rickenbacke als dominantes Instrument da drin, wir haben den Bass drin und wir haben das Klavier drin.
Diese vielen also Obertöne.
Es reicht gar nicht zu sagen, ich spiele jetzt diesen Akkord auf der Gitarre, sondern es ist, du hast Thomas im Vorgespräch so schön gesagt, es ist Sounddesign. Mhm. Es ist letzten Endes Sounddesign.
Und es sind für mich diese Obertöne von der Rickenbacke und vom Piano.
Ja.
Das ist entscheidend. Und dann kommt die Tiefe vom Bass und der Schlagzeugkick.
Ich glaube, wenn man es ganz nerdig sehen will, ist das Klavier auch mit Pedal gespielt. Mhm. Das heißt, da klingen die offenen Saiten, die dann noch, wo die Hämmerchen nicht drauf sind, wenn man das Pedal spielt, die klingen auch noch mit. Und so Sachen kann man ja eigentlich unmöglich in so ein Akkordsymbol reinschreiben.
Nein.
A Hard Day's Night ist oft gecovert und neu interpretiert worden im Stil von Shakespeares Richard III bis zu Goldie Horns Jessica-Interpretation im Stil von Marilyn Monroe.
It's been a hard day's night. And I've been working like a dog.
Ach ja, das ist so schön. Dass es so beliebt ist, liegt auch an der außergewöhnlichen Komposition, Thomas. Da wolltest du nochmal einhaken bei dem Thema.
Man muss sich vor Augen halten, hatten wir schon gesagt, das ist eine Auftragskomposition quasi, die sehr schnell entstanden ist. Und was man da quasi alles drin finden kann, finde ich am interessantesten, ist, wenn man sich so Sachen als Balladen quasi anhört, in so einem ganz elementaren Setting quasi mit einem Klavier. Da habe ich was mitgebracht. Vielleicht können wir das gerade mal einspielen. Da haben wir Hard Day's Night. Die Melodie ist quasi noch auf der Stelle.
Da sehe ich Goldie Horn quasi mit ihrer Version.
Ja, genau. Also es ist eine wirklich... Der arbeitet die ganze Zeit, steht auf der Stelle.
Ja.
Die Melodie geht nicht vorwärts, hat aber auch so Blues, Blues-Elemente. Und jetzt denkt er quasi an seine Geliebte, wenn er zu Hause geht. Und da geht die Melodie nach oben und sie bewegt sich, ist aber trotzdem noch in so einem Blues-Feeling drin.
Jetzt geht's wieder zurück.
Ja, jetzt geht's wieder zurück. Und jetzt kommt er quasi nach Hause und da geht das Ganze auf. Da geht die Sonne auf.
Ja.
Die Melodie geht weiter nach oben und es wird einfach alles immer.
Es wird viel, alles viel gut.
Besser. Ja, und jetzt wird's quasi noch besser. Achtung. Hier, also mehr Sonne kann gar nicht sein. Ich krieg schon fast einen Sonnenbrand an der Stelle. Und dann geht's quasi wieder zurück in den A-Teil mit Hard Day's Night. Und die Stelle bleibt, Melodie bleibt wieder auf der Stelle.
Ja.
Und
herrlich.
Genau.
Man kann's schöne Beschreibung.
Man kann es überinterpretiert finden. Man kann sich den Song auch einfach anhören und sagen, das ist ein guter Song. Aber man kann so Sachen drin finden. Das ist und das, finde ich, ist immer was Kunst auch ausmacht, dass man so Sachen finden kann. Man muss sie nicht, man kann es auch einfach nur hören.
Und das hat mit Komposition zu tun.
Ja.
Ja, also das ist wirklich noch und nicht so 4-Akkord-Popmusik, sondern hier passiert wirklich was kompositorisch, weil man eben auch noch aus einer anderen Zeit kommt. Ne? Mhm. Und
ja,
schön finde ich eine ganz, ganz tolle Assoziation, Thomas. Wirklich.
Wenn man quasi noch weiter reinzoomen würde, könnte man auch die Melodietöne nochmal organisieren. Der benutzt Nonen, Spannungstöne über Akkorde, was auch nicht jeder benutzt. Und also man kann da immer weiter reinzoomen, oder? Man kann sich so einfach anhören und sagen.
Wunderbar. Wir können nicht vom Album A Hard Day's Night reden, ohne den Film zu thematisieren. Denn beides gehört ja zusammen, haben wir schon besprochen. Filme hat es schon vorher gegeben mit Popstars. Elvis hat es schon gemacht, zum Beispiel. Klar, da kann man Rock- und Popstar nochmal einem anderen Publikum näher bringen, dem Affen etwas Futter geben eben. Aber bei diesem Werk war es schon was Besonderes. Der Film ist eine fiktive Dokumentation über einen Tag im Leben der Beatles. Irrwitzig, schnell, lustig, voller Musik und großartigem Wortwitz, der im Englischen natürlich noch besser rüberkommt. Aber so ganz unwitzig war die deutsche Übersetzung auch nicht. Meinen Humor hat der Film jedenfalls nachhaltig geprägt. Ihr wisst, was ich meine. Eine kleine Zusammenfassung.
Ach, entschuldige mal die Frage, wer ist denn der Torwart mit der Schießbrille?
Bitte, welcher Torwart?
Na, der Ersatzmann da im Strafraum.
Ach, die Mumie ist mein Großvater. Sag mal, Jungs, habt ihr Pauls Großvater gesehen?
Na, vielleicht sieht er gerade einen Koks für die Lokomotive.
Weinweib und Spiel.
Ja, so wird man senil.
Aber wir sind vier und wir möchten gerne Zug haben, weil ein Zug ohne Zug kein Zug ist.
Hm. Bedauere. Ich vertrage keinen Zug. Ich fahre mit diesem Zug zweimal wöchentlich. Zug in Zug ist mir nicht zuträglich.
Gute Besserung.
Er möchte mal einen Wallace-Film auf Englisch drehen oder die Hundejahre auf Deutsch und Gras drüber wachsen lassen mit Ringo an der Blechtrommel.
Was halten Sie von Fidel Castro?
Der hat Zucker.
Neigen Sie mir zur Trommel oder zum Becken?
Ich gucke zuerst immer auf die Beine.
Zug im Zug ist mir nicht zuträglich. Ihr wisst ja, dass mein schönster Radioversprecher war, die Beatles waren vier, als ich mich auflöste. Wie gesagt, meine Familie, Freunde und Kollegen können bezeugen, welche verheerende Wirkung dieser Yeah, Yeah, Yeah-Film, wie er in Deutschland hieß, auch bei mir hatte. Aber jetzt mal zu den musik- und medienwissenschaftlichen Fakten dieses Films. Der war natürlich kein reiner Selbstzweck. Es ging ums Geschäft. Man hatte den kommerziellen Faktor der Beatlemania natürlich längst begriffen. Ich habe eine interessante Theorie für euch. 1963 kommen in Deutschland im ZDF die Mainzelmännchen auf die Bildschirme der Fernsehzuschauer. Sozusagen eine Boyband mit klar definierten Rollen. Der schlaue Ted, der musische Conny, der schelmische Eddie und so weiter. Und genau das passiert jetzt bei den Beatles. Kann das Zufall sein, Katharina?
Das ist kein Zufall, das ist Absicht, pure Absicht. Und zwar so im Drehbuch festgehalten. Also es sieht ja immer so schön dokumentarisch.
Aber ob die Mainzelmännchen wirklich das Vorbild waren, das sei mal dahingestellt.
Nein, das sei dahingestellt, also ich glaube nicht. Aber es war tatsächlich im Drehbuch verankert, die Rollen der Beatles. Und die waren auch ganz klar verteilt. Es war praktisch für jeden Zuschauer was dabei. Ja, also John, der Schlaue, Sarkastische, auch der Kulturbeflissene, George, der Stille, Ringo, der Witzige und Humorvolle, ne? Wortwitz und so, und Paul, der Niedliche oder Schwiegermamas Liebling, ne? Auch dafür gab es eine Rolle. Und diese Rollen haben sich ja über Jahrzehnte weitergetragen. Ja. Also
nicht zum Vorteil der echten Persönlichkeiten, nicht nur zum Vorteil.
Genau, ja. Genau. Aber sie wurden über Jahrzehnte so gesehen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, als ich angefangen habe, mich mit den Beatles zu beschäftigen, weil sie mich begeistert haben, da war ich ja auch, also als Kind, ja, dann Jugendliche, ich habe diese Rollen erstmal wahrgenommen. Ja. Das war erstmal so. Und das hat sich bis in meine Generation sozusagen erzählt, dieses Narrativ, das, was hier im Drehbuch festgehalten wurde von Alan Owen. Und der hat sich ganz viel Mühe gegeben, der Drehbuchautor. Die Idee war nämlich, praktisch die Entstehung der Beatlemania nachzustellen. Und da ja die Beatles keine ausgebildeten Schauspieler waren, hat er versucht, ihnen nicht so viel Text zu geben, weil er wusste, das können die eh nicht lernen. Mhm. Also das machen die eh nicht. Also hat er geguckt, dass sie eigentlich nie mehr als so 6 Wortsätze bekommen. Und er war gebürtiger Liverpooler, was zuträglich war.
Born Liverpooler.
Ja, was zuträglich war, weil er natürlich diesen Sprachwitz und diesen Humor, diesen Liverpooler Humor, den die Beatles ja auch weitertragen, eben dann auch im Drehbuch mit verankern konnte. Und er ist mit ihnen auf Tour gegangen. Also er hat wirklich versucht, diese Beatlemania zu spüren. Und er schafft es ja auch, im Drehbuch umzusetzen. Wenn ich einen Begriff finden sollte für diesen Film, dann ist es Flucht. Mhm. Weil die Beatles sind ständig auf der Flucht. Die hauen ab vor den Fans, sie versuchen ja irgendwie in dieses TV-Studio dann zu kommen, dann hauen sie vor den Journalisten, also sie hauen ja vor allem ab.
Ja,
sie,
der Polizei.
Sie sind praktisch immer auf der Flucht, und das ist das, was er auf Tour auch so wahrgenommen hat, auch da, dieses nie ankommen, nie irgendwie zur Ruhe kommen oder mal einen gewissen Freiraum oder Freiheit zu haben. Und das hat er, finde ich, sehr gut in diesem Drehbuch verankert, und auch für die Beatles Beatles irgendwie spürbar gemacht, was sie gut verkörpern konnten, weil das war ihr Leben damals.
Ja, aber trotz diesem schweren Thema, nenne ich es mal, ist es trotzdem sehr witzig gemacht.
Ja.
Also sie haben es, glaube ich, mal selbst auch als Comic-Version ihres Alltags beschrieben und das finde ich eigentlich wahnsinnig gut umgesetzt.
Ja, auf jeden Fall.
Und Richard Lester ist natürlich auch der perfekte Regisseur an dieser Stelle, weil er für die Zeit eine sehr fantasievolle Kameraführung hat. Also er nimmt Einstellungen, die nicht üblich waren in der Zeit.
Auch so subjektive Kameraführung.
Genau.
Ne? Er rennt mit quasi. Ne?
Genau. Mhm. Und er macht relativ schnelle Schnitte für die Zeit, was auch ungewöhnlich war, weil wir kennen die langen Dialoge, die ausschweifenden Szenen. Das ist hier auch nicht der Fall. Also er ist sehr schnell, was dieser Popmusik, diesem Popmusik-Charakter, der ja auch aufkommt in dieser Zeit, sehr, sehr zuträglich ist. Weil das natürlich auch schnell war, bunt, schrill. Die Songs waren relativ kurz, also man musste auf den Punkt kommen. Und das schaffte er eben auch in der Bildsprache.
Diese Nummer mit den Rollen, die ist ja bis heute in der Popmusik quasi das Marketinginstrument, um eine Boyband oder eine Girlband, die Spice Girls oder die Backstreet Boys oder eben Take That an den Fan zu bringen. Das ist ja genau diese Tour. Und auch noch jemand hat es ausgestrahlt, dieser Film. Auf einen berühmten Menschen, der als kleiner Junge oder als Jugendlicher am Set war, als Statist Phil Collins. Der übrigens mal gesagt hat, die Beatles sind ein Gefühl in mir drin. Und es fällt mir schwer zu akzeptieren, dass es Menschen gibt, die das Gefühl in sich drin nicht verspüren. Ziemlich hektisch und stressig geht es im Film Hard Day's Night zu. Viel Action gibt es auch in Stirb langsam mit Bruce Willis, aber der kann auch ganz anders, zumindest seine deutsche Synchronstimme. Wie komme ich jetzt da drauf? Kleiner Podcast-Tipp von mir. In der ARD-Audiothek gibt es knallhart entspannt. Könnte auch so eine Beatles-Wortschöpfung sein.
Yippie-yay, du Entspannungsheld. Gerade alles wie im Action-Blockbuster um dich herum. Du brauchst mal eine kurze Auszeit. Kein Problem. Wir entspannen zusammen in der Natur. Du und ich. Wir hören uns.
Knallhart entspannt in der ARD Audiothek. Neue Folgen gibt's ab Oktober, aber jetzt zurück zu A Hard Day's Night. Bei Paul McCartneys größten Hit denken wir natürlich zum ersten Mal immer an Yesterday. Bis heute der Beatles-Song mit den meisten Neuinterpretationen. Und auch im Radio ist es erfolgreicher als jedes andere Werk der Beatles. Aber es gibt sozusagen einen Vorläufer, eine Ballade auf A Hard Day's Night. Paul hat sie zwar nicht ganz allein geschrieben, aber die ist ähnlich genial wie Yesterday. Paul hat mal gesagt, es ist die erste Ballade, mit der ich mich selbst beeindruckt habe. Ist das nicht schön? Hier ist And I Love Her.
I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, love her too. I love her.
And I love her, welch eine schöne Ballade. Und wie so oft im Leben eines Songwriters ist es die persönliche Situation, die einen inspiriert. Die Beatles waren aus Liverpool nach London gezogen. Katharina hat es schon erwähnt. Eigentlich sollten sie in einer WG leben, so hat sich das Brian Epstein vorgestellt. Aber Paul gefiel die Wohnung nicht besonders, in der sie da reinziehen sollten. Und er ist dann in die Dachkammer der großbürgerlichen Wohnung der Eltern seiner Freundin, der angehenden Schauspielerin Jane Asher, gezogen. Jane, ihre Familie und der Ort waren wohl ziemlich inspirierend und da ergab sich dann diese wunderbare musikalische Liebeserklärung für Jane, Katharina.
Ja, Paul hat sich vor allem deshalb sehr wohl gefühlt, weil er bei der Familie von Jane Asher ein Zuhause hatte.
Mhm.
Also seine Mutter war ja rund 8 bis 10 Jahre vorher verstorben.
Mhm.
Und er hat sich immer nach einem Zuhause gesehnt. Und Jane Ashers Familie war sehr kulturinteressiert und da hingen Bilder an der Wand, was ihm sehr wichtig war, weil er hat gesagt, Brian Epstein hat uns zwar eine schöne Wohnung irgendwie in London organisiert, aber die war halt kahl. Da war nichts, da hätte er Bilder aufhängen sollen, die hätte er einrichten müssen. Und das dafür hatte er keine Zeit und irgendwie auch keine Lust.
Mhm.
Und ist natürlich schöner, sich ins gemachte Nest zu setzen. Und dann ist er zu seiner Freundin gezogen und die Familie hat ihn auch sehr, sehr gerne aufgenommen.
Ins Zimmer neben dem Bruder, den man dann später mitgeschrieben hat.
Unters Dach, so wie man das mit Künstlern gemacht hat, ne? Ein Zimmerchen unterm Dach angeboten. Er hat auch mit der Familie oft gegessen. Und er hat sich da sehr, sehr wohl gefühlt und das war für ihn auch, glaube ich, gut, um in London anzukommen. Das war für ihn auch so eine Art Anker und das hat natürlich auch die Verbindung zu Jane Asher intensiviert für ihn.
Mhm.
Und die beiden waren dann zusammen im Theater und Paul war diese ganze Beatlemania noch nicht so richtig bewusst, aber er wusste natürlich, er wird erkannt. So. Mhm. Und dann waren sie im Theater auf ihren Plätzen sitzen geblieben während der Pause, um eben nicht in das Getümmel zu kommen. Auf jeden Fall saßen sie da so und er wollte eigentlich seiner großen Liebe damals, Jane Asher, eine Liebeserklärung im Theater machen und plötzlich stürmen Menschen, Horden in den Rang rein, fotografieren ihn, Paparazzi und strömen wieder raus.
Eine Szene wie aus A Hard Day's Night, würde ich sagen.
Richtig. Ja. Und das hat ihn dann dazu veranlasst, eher einen Song über seine große Liebe zu schreiben, Enter a Love Her, für Jane Asher.
Ganz spannend ist ja auch die Zusammenarbeit im Studio gewesen an dem Song, ne? Denn das Eröffnungsriff.
Ja, das Eröffnungsriff
ist. Ist gar nicht von ihm.
Nee, aber daran merkt man wieder diese Beatles-Magie, die dann im Studio stattfindet, ja, wenn jemand mit einer Idee kommt. Das, was ich vorhin schon angerissen hatte bei Hard Day's Night, wie John Lennon reinkommt. Hier kam eben Paul rein mit der Idee zu diesem Song. Und George Harrison hat gesagt, ach, da habe ich aber eine schöne kleine Gitarrenmelodie. Ich möchte es gar nicht, noch nicht mal Riff nennen. Ja? Also eher so eine Begleitakustik-Gitarrenmelodie. Und hat es dazu gespielt. Und es hat einfach perfekt gepasst. Und George Martin hatte dann noch einen Kniff. Der kommt natürlich auch aus der Klassik, dass man sagt, man wechselt nochmal die Tonart, man macht eine kleine Rückung. Und zwar im Solo machen sie einen Tonartenwechsel. And I love her. Da hat man es gehört. Und dadurch wird es natürlich auch interessanter, der Song. Und Paul McCartney hat so schön in seinem Lyrics-Buch geschrieben, das ist ein ganz tolles Buch.
Wir verlinken es in den Shownotes,
genau,
als Buchtipp.
Was als Biografie aufgebaut ist, aber eben Paul McCartney erzählt jeweils Geschichten zu seinen eigenen Songs. Mhm. Und er schreibt darin, dank der beiden Georges, George Harrison Intro und George Martins Tonartenwechsel beim Solo, wurde der Song musikalisch sehr viel stärker. Und das ist die Beatles-Magie.
Aber auch mit Solo und Einleitung war der Song noch nicht fertig. Es fehlte der Mittelteil und auch mit dem Schlagzeug waren die Beatles nicht sehr zufrieden. Und so klang dann diese erste Version, dokumentiert auf der Beatles Anthology. I give her all my love. Obwohl ich das Schlagzeug für Ringo auch genial finde. Das hat
so was Pasodobel-mäßiges. Yeah.
Und jetzt die Gitarre, pass mal auf. Schön, oder? Yeah. Auch schön. Das war also die Ursprungsversion, die die Beatles eingespielt haben. Was ist dann passiert, Thomas?
Ja, ich glaube, viele hätten es so gelassen. Also es ist ja auch eine Version, ich wäre damit zufrieden gewesen wahrscheinlich. Die Beatles nicht ganz so erwähnt, es hat irgendwie die Bridge gefehlt. Die Idee kam wahrscheinlich wieder von George Martin. Der Legende nach, muss man sagen, hat John den Mittelteil innerhalb von einer halben Stunde geschrieben. Paul behauptet, dass er mitgeschrieben hätte. Naja, wie das so oft ist, die Grenzen sind, was von wem ist, auch bei den Beatles immer so ein bisschen fließend. Und was auf jeden Fall mal festhalten kann, ist, dass das Schlagzeug in der finalen Version eben durch Bongos und Klavis ersetzt werden. Finde ich persönlich, klingt auch viel luftiger und viel wärmer dadurch als so ein Pattern, was über die Toms gespielt wird, also über so tiefe Toms.
Kommen wir zur ersten Single-Auskopplung von Hard Day's Night. Das ist Can't Buy Me Love. Wir hatten es vorhin schon gehört, damals ursprünglich in Frankreich aufgenommen, in Paris. Und dann später in der fertigen Version in den Abbey Road Studios. Und natürlich ist das ein Klassiker geworden, den Paul McCartney auch heute noch in seinen Live-Shows spielt. Hier ist Can't Buy Me Love. Wir hören, die Chöre sind nicht mehr dabei. Es singt Paul ganz alleine. Das gab es da so bis dahin auch noch nicht so. War auch was Besonderes bei einer Beatles-Komposition. Kann mir keine Liebe kaufen, übersetzt. Es geht nicht um Prostitution, wie so oft vermutet wird, sondern um echte Liebe, die man eben nicht kaufen kann, auch wenn man reich und berühmt ist, wie die Beatles es nun waren. Später hat Paul mal gesagt, er hätte vielleicht doch besser Camp by Me Love texten sollen. Wohl ein ironischer Kommentar zu dem, was passiert, wenn man eben in wirtschaftlichen Gefilden unterwegs ist, wie Sir Paul McCartney. Thomas hat es in der Vorgeschichte des Albums erwähnt, wie gesagt, in Paris entstanden. Auf dem Album ist es der letzte Track der A-Seite, also auch der letzte des Film-Soundtracks. Als Single sehr erfolgreich, Nummer 1 in vielen Ländern. In den USA gab es gleich mehrere Rekorde. 5 Wochen an der Spitze der Billboard Hot 100, von Platz 27 direkt auf 1. Hat vorher auch noch niemand geschafft. Und die Beatles hatten mit I Want to Hold Your Hand, She Loves You und Can't Buy Me Love gleich 3 Songs, die insgesamt 14 Wochen auf Platz 1 waren und sich dann auch noch gegenseitig an der Spitze ablösten. Ach ja, und als die Beatles mit Can't Buy Me Love auf die 1 gingen, waren die restlichen Top 5 dann auch von den Beatles belegt. Unglaublich. Genug der Statistik. Was macht den Song so unwiderstehlich, Katharina?
Die Komposition.
Ich finde es. Wer hätte das gedacht?
Ja, ist eine super Beatles-Nummer. Also, es hat ja so einen leichten Blues-Touch, 12-Bar-Blues. Ist es aber irgendwie nicht, weil wir haben dann doch eher Moll-Akkorde im Refrain, interessanterweise, die man ja eigentlich eher in der Strophe vermutet, und Dur-Akkorde in der Strophe. Also, sie wechseln das hier so ein bisschen ab. Das ist diese musikalische Feinheit oder auch The Magic Beatles-Effekt, vielleicht, keine Ahnung. Sie haben sich auf jeden Fall dafür entschieden, dass sie den Refrain an den Anfang setzen, was eine Idee war von George Martin.
Passiert auf dem Album öfter, ne?
Ja, und was auch eine ganz moderne Herangehensweise ist, weil heutzutage ganz viele Songs beginnen wieder mit dem Refrain. Warum? Damit sie im Streaming eben direkt sagen, hallo, hier sind wir, darum geht's.
Bleib dran.
Und hier, die Beatles haben es sozusagen schon vor 60 Jahren so gemacht. Und sie haben sich auch sehr, sehr geehrt gefühlt, finde ich, eine ganz, ganz tolle Version. Im selben Jahr, 1964, ist nämlich noch Can't Buy Me Love gecovert worden von Ella Fitzgerald. Und da hört man, was in diesen Akkorden, was in dieser Musik, in dieser Komposition musikalisch noch so drinsteckt. Can't buy me love, can't buy me love, can't buy me love.
Grandiose Version von Ella Fitzgerald. Wir kommen zum Opener der B-Seite von A Hard Day's Night. Es geht nicht mehr um Filmmusik, es geht aber mit unglaublicher Energie weiter. Anytime at all. Anytime at all. Anytime at all. John Lennon in gesanglicher Bestform. Ich kann mich an ein Interview erinnern, das ich von Klaus Voormann gelesen oder gehört habe. Klaus Voormann, alter Freund der Beatles aus Hamburger Tagen, Grammy ausgezeichneter Grafiker des Revolver Covers und Bassist unter anderem der Plastic Ono Band. Und der Klaus Voormann, der hat mal sinngemäß gesagt, dass ihm John Lennons Energie sofort durch Mark und Bein gefahren sei, als er ihn das erste Mal in Hamburg auf der Bühne singen hat, hören und sehen. Und der Autor Albert Goldman schreibt in seinem Buch John Lennon, ein Leben, über Johns Gesang in Anytime at All: Er klingt wie ein Pistolenschuss. Seine Stimme brennt in einem wahren Gospelrausch. Er hat eine bemerkenswerte Fähigkeit, Schreie aus der Tiefe seiner Seele auszustoßen. Als wir im Vorgespräch zu dieser Meilensteine-Folge über die auszuwählenden Songs gesprochen haben, hat wiederum Bassist Thomas Bugert gesagt, Anytime at All muss rein. Ich habe das Zeitgeistgefühl von 1964 und das, obwohl ich da noch nicht mal geboren war. Kann ich nachvollziehen. Erzähl uns mehr davon, Thomas.
Ich finde, der Song vermittelt so ein wahnsinniges Gefühl aus dieser Zeit. Und der amerikanische Komponist Aaron Copland hat mal gesagt, wenn ihr was über die 60er Jahre erfahren wollt, spielt die Musik von den Beatles. Und ich war nicht dabei, aber ich kann ihm wahrscheinlich recht geben. Ich fühle dann die 60er Jahre, obwohl ich nicht dabei war. Man kann es vielleicht ein bisschen festmachen. Es ist so ein total energiegeladener Song, der ist vorwärts treibend. Was auch damit zu tun hat, glaube ich, dass diese Strophe immer aus 6 Takten besteht und nicht aus 8 Takten, wie es normalerweise ist. Das heißt, da ist schon mal so eine Beschleuniger in sich. Es steht nie still. Hat auch sowas Kompromissloses irgendwie in sich. Und auch vom Text her nimmt er für mich so ein bisschen den Summer of Love vorweg, so diese Hippie-Bewegung. Manchmal wird er auch so ein bisschen als Version von Stand By Me von Ben Elton gesehen. Ja, das ist alles steckt da irgendwie drin. Und dabei war die Entstehung eigentlich gar nicht so einfach, wie es vielleicht am jetzt mittlerweile klingt. Die Idee stammt eigentlich von John Lennon. Mhm. Und am Anfang ging es eigentlich relativ schnell. Nach 7 Takes war der Basic Track fertig. Mhm. Katharina hat es vorhin erwähnt, dieser Arbeitsprozess zuerst mal Basic Tracks aufzunehmen. Aber auch da hat noch eine Bridge gefehlt. Und Paul McCartney schlug sich eine Idee vor, die nur auf Akkorden basiert. Die wurde dann aufgenommen, aber es gab noch nicht wirklich einen Text dazu. Das hat auch noch ein bisschen gedauert, ja. Deswegen haben die Beatles erstmal ein paar andere Titel aufgenommen. Und als wir wieder zu Anytime at All zurückkehrten, gab es dann anscheinend einen Text. Und dann gibt es dann noch so eine Stelle mit so einem unfreiwilligen Leerlauf. Das ist so ein bisschen mir unklar. Vielleicht wisst ihr da genaueres drüber. Es gibt so Versionen, die sagen, Paul hat vergessen zu singen. Und die haben es einfach weiterlaufen lassen. Auf jeden Fall ist das die Stelle, wo dann George Martin kurzerhand so ein Klaviersolo eingefügt hat. Und dann war der Song fertig.
Ja, unglaublich. Ja,
ging am Schluss doch alles relativ schnell.
Ja. Einen haben wir noch, passt irgendwie sehr gut als Schlussnummer dieser Meilensteine-Folge. Things We Said Today.
You say you will love me if I have to go. You'll be thinking of me. Somehow I will know. Someday when I'm lonely, wishing you weren't so far.
Hier singt er auch mit sich selbst, war natürlich nur möglich durch 4-Track. Ne? Things We Said Today entstanden im Urlaub auf einer Yacht bei den Virgin Islands. Ringo, seine damalige Frau Maureen, Paul und Jane Asher waren zusammen unterwegs, hatten sich eine Yacht gechartert und die passende Crew dazu, ging ja. Nur Paul hatte einen Sonnenbrand abbekommen, wie er selbst schreibt. Und er schreibt auch in seinem Buch Lyrics, dass man eben in den nicht so betuchten englischen Familien wie seiner nicht wusste, was Sonnencreme ist. Die Oma, die hat sich angeblich immer mit Essig eingerieben, mit Essig und Öl, ich weiß es nicht. Ja, jedenfalls hatte er die akustische Gitarre dabei und unter Deck ganz alleine mit dem Sonnenbrand ist ihm dieser wunderbare Song eingefallen, Katharina.
Der Song ist ja entstanden zwischen der ersten und der zweiten Amerika-Tournee und nach sozusagen den Filmaufnahmen. Mhm. Und eigentlich wollten sie sich eine Auszeit voneinander gönnen. Und was machen sie? Sie fahren paarweise zusammen in den Urlaub. Also John fährt mit George, macht eine Weltreise und Paul fährt mit Ringo irgendwie weg.
Ja. Finde ich auch. Geht's dann doch nicht.
Ja,
aber also vielleicht war es einfach so, dass das Pärchen John und Paul mal eine Auszeit brauchten und die beiden anderen waren ja auch gruppendynamisch, glaube ich, so eine Art Kit irgendwie, ne? Die,
ja.
Ja.
Also es ist auf jeden Fall der einzige Song, der auf diesem Album gelandet ist, den Paul alleine geschrieben hat, weil, wie schon erwähnt, John hat sich ja auch als Hauptsongwriter, als Bandleader noch gesehen in dieser Zeit. Und ich glaube auch, sie haben sich auf diese Yacht zurückgezogen, um einfach mal auch diesem ganzen Trubel und diesem ganzen Hinterherrennen und erkannt werden, auch zurückzuziehen auf der Yacht. Ist, ne, die waren zu viert, sie waren sich selbst genug und man brauchte keinen irgendwie Paparazzi von außen, man war für sich. Und Paul singt von seiner Beziehung zu Jane Asher, die sich irgendwie über diese Monate aus den Augen verloren haben, weil beide so viel arbeiten, weil sie eben nicht mehr zu diesen Gesprächen kommen, die sie zu Beginn ihrer Beziehung hatten, und ist darüber auch sehr traurig und schreibt darüber, dass er sich gerne daran erinnern möchte, über was sie heute sprechen. Also
das ist Nostalgie über den Moment, in dem wir jetzt leben, hat er mal gesagt.
Ja, genau.
Und das passt auch ziemlich gut.
Ja, und das ist ja auch so ein bisschen ein vor sich hin Geträume, wenn man sich die Akkorde anschaut von dem Song. Er wechselt ja im Prinzip die ganze Zeit zwischen A und E-Moll.
Ja.
Und da kann man natürlich wunderbar die ganze Zeit, da kannst du was drauf erzählen.
Ja.
Das hat was Erzählerisches.
Ist ja auch mit Dylan-Songs verglichen worden, die Nummer, ne?
Genau, und dann geht's irgendwann auf und dann haben wir die Sonne mal wieder,
genau.
die dann da durchscheint auf den Sonnenbrand.
Ja, okay. Ja. Aber markant ist ja auch dieser Anschlag, ne? Dieser.
Ja, was meinst du da
dieser
genau?
Es fängt ja mit einem durchgeschlagen, also mit so einem Brrrm-Akkord an. Der kommt ja immer wieder, ne? Und mich hat diese, wurde mit Bob Dylan verglichen und so weiter. Und mich hat dieser Anschlag sehr stark an später Pete Townsend erinnert.
Und wenn du, genau. Das Jagger-Denken.
Ja. Was Flamenco-mäßiges.
Ja.
Das meinst du,
ja,
ne?
Ja, genau. Ja. Das ist ja so markant, wie du vorhin gesagt hast, Sounddesign. Dieser durchgeschlagene Akkord, der markiert immer bestimmte Positionen in diesem Song. Der lässt immer wieder aufhorchen. Mhm. Und das finde ich, also fand ich in der Live-Version so unglaublich, wie das, ja, wie das dadurch die Spannung gehalten hat, das Ding. Das, ja, ist toll. Vermächtnis und Schluss steht jetzt hier beim Skript. Was bleibt? Wir haben es eigentlich schon klar umrissen. Die Boybands ist erfunden.
Für mich bleibt die Beatles-Magie. Für mich ist das ein wunderbares Zeitdokument, was natürlich viel Marketing widerspiegelt, was auch gut funktioniert hat über all die Jahrzehnte, was aber diesen Magic-Beatles-Moment nicht vergisst, sondern der ist hier drauf.
Ja, für mich ist es auch auf jeden Fall noch so der Startpunkt auf dem Weg vom Tonstudio als Instrument zu sehen und auch Sound als Ausdrucksmittel in der Popmusik, also als eigenständiges Kriterium für Popmusik, finde ich, sind noch diese zwei Punkte, die für mich das Album auf jeden Fall ausmachen.
Und wie es ausgestrahlt hat, haben wir ja besprochen. Ich danke euch fürs Zuhören. Tschüss.